Liebe Freunde an den Geräten, heute sprechen wir über Forspoken. Ja, ja, Square Enix neuestes Open-World-Action-Rollenspiel. Das habe ich mir tatsächlich reingezogen. Ich hatte irgendwie Bock drauf. Hallo Dom, ich erzähl dir jetzt was dazu.
Jetzt hast du mich mitten im Schluck Wasser erwischt. Hallo, ich freue mich. Apropos im Schluck Wasser erwischt, das ist so ein bisschen der rote Faden dieser Folge, zumindest aus meiner Perspektive. Es begab sich nämlich zu Folgendem. Also jetzt habe ich noch was zu erzählen, deswegen dehne ich das jetzt aus. Ich saß quasi heute Mittag beim Buffet mit dem lieben Paul Kautz, als mich die Nachricht erreichte, oh, dem Jochen, der fällt krankheitsbedingt für diese Aufnahme aus. Deswegen Feuer löschen, Dom, wie sieht's aus? Jetzt bin ich quasi vom Asia-Buffet hierher gerannt und habe immer noch links und rechts Soße im Gesicht und mir auf dem Weg mal Gedanken gemacht, wie ich eigentlich zu Forspoken stehe. Und ich kann dir sagen, ich gehöre zu den Leuten, die haben genau die Beschreibung gesehen, die du gerade zusammengefasst hast für dieses Spiel und sich gedacht, nee, das interessiert mich nicht, da scheint mir nichts Besonderes drin zu stecken. Und jetzt ist das meine Chance, genau wie für die vielen anderen, die genau auf dieses Spiel so geguckt haben wie ich auch, vielleicht doch nochmal zurückzukehren und zu merken, ich habe hier eine Perle übersehen. Womöglich? Fragezeichen?
Nee.
Sehr gut. Okay, sehr gut. Okay, also das heißt, geht es sogar so weit, dass du gequält aus dem Spiel rauskommst oder war es einfach egal?
Nee, es war eigentlich hochinteressant. Denn das Spiel, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, ist nicht sonderlich gut. Und definitiv nicht den Vollpreis für so einen Next-Gen-First-Party-Titel wert. Das ist ja auch auf PC so teuer wie auf Konsole, was sehr viel für Entrüstung gesorgt hat. Ich kann aber auch nicht ganz damit geben, wie gerade die Sau durchs Dorf getrieben wird oder wurde. Es gab nämlich ein kurzes Aufflammen von so ein bisschen Forspoken-Hate im Netz. Da hat man sich echt lustig gemacht über das Spiel, über die peinlichen Dialoge, über die schlechte Grafik, über die miese Performance auf dem PC, die hohen Systemanforderungen. Das ist aber auch schnell wieder, ne, das Interesse des Internet-Mobs ist schnell wieder weitergewandert. Und ich fand diese kurze Phase des Mobbings auch nicht ganz gerechtfertigt, denn das Spiel, und deswegen habe ich es mir auch so ein bisschen ausgesucht, das hat bei mir nie sonderlich einen großen Eindruck hinterlassen in der Vorberichterstattung, seit der Ankündigung als Project Athia. Das war ja damals dabei in einem Trailer als Erstankündigung im Rahmen dieser PS5-Vorstellung im Juni 2020. Gott, das ist auch schon eine Weile her. Und ich hatte nie so eine richtige Idee, was ist das eigentlich? Und auch in der Vorberichterstattung und mit der Demo, ich konnte immer noch nicht so richtig begreifen, was ist mit dem Spiel? Ist das irgendwie hat das für mich kein kohärentes Ganzes ergeben, was so in Trailern und auch in diesen ausführlicheren Gameplay-Previews gezeigt wurde. Und dann habe ich da einfach Neugierde gehabt. Und es war hochinteressant, das Ding durchzuspielen. Es hat hier und da mich frustriert. Ich bin, wie gesagt, der Meinung, das ist nicht sonderlich gut. Aber die Art und Weise, auf die es nicht gut ist, ist spannend. Da kann man wunderbar spekulieren, woran es lag. Und ich bin der Meinung, das ist ein Spiel, das hat durchaus Potenzial. Mich wundert nicht, dass das Ding gegreenlightet wurde, denn auf dem Papier klingt es wie eine richtig gute Idee. Die Ausführung lässt bloß ganz schön zu wünschen übrig. Und das ist insgesamt für mich echt geil, ne? Du warst ja auch gerade beim Asia-Buffet.
Oh, ich habe richtig Angst, was jetzt kommt.
Da macht es doch auch Spaß, ja, so ein richtig gutes Asia-Buffet, wo alles schmeckt und du nachher einfach noch vollgefressen bist, weil du es übertrieben hast, ist lange nicht so gut wie ein Asia-Buffet, das so ein bisschen scheiße ist, wo man sich so ein bisschen aufregen kann, wo du dann ja mit einem Stäbchen oder auch mit Messer und Gabel im Essen rumsezierst und dich wunderst, von welchem Tier das Mystery Meat wohl kommen würde, ja, wo du so ein bisschen aufgeregt berichten kannst von den Kakerlaken auf dem Klo, ja, das hinterlässt Eindruck und auf diese Art und Weise hat Forspoken Eindruck hinterlassen.
Okay, dann holen wir mal ganz kurz, würde ich vorschlagen, alle Leute hier rein, die wie ich an dieser Fensterscheibe mal vorbeigelaufen sind und eigentlich nur den Titel vielleicht kennen. Also du hast schon gesagt, ein Open-World-Action-Rollenspiel. Ich glaube, da hat man schon eine relativ gute Vorstellung, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Aber vielleicht trotzdem nochmal, was ist das eigentlich für ein Spiel? Also was machen wir da, wo befinden wir uns und wie funktioniert das erstmal so in ganz groben Zügen?
Okay, ganz grob die Verpackungsrückseite angeschaut. Genau. Das Spiel ist erschienen am 24. Januar 2023 nach zwei Verschiebungen für PC und PS5. Das ist eins dieser Konsolen-Exklusiv-Dinger. Da hat Sony einen Vertrag vereinbart mit Square Enix, dem Publisher, für 2 Jahre Konsolen-Exklusivität. Das ist eines dieser Exklusivspiele, die sich einfach nicht gelohnt haben werden. Dafür kauft sich niemand eine PS5. Und entwickelt wurde das von Luminous Productions. Das ist das Studio, bekannt durch Final Fantasy 15. Es gibt so eine ganz klassische Fish-Out-of-Water-Geschichte. Da wird unsere Heldin Elfrie, Kurzname Frey Holland, aus dem New York der Gegenwart zur Weihnachtszeit entführt in die Fantasy-Welt von Athia, die vom Untergang bedroht ist. Und sie ist lustigerweise die Heldin, auf die dieses Land gewartet hat und soll es nun wieder richten. Ne? So ein bisschen zurück ins Mittelalter als ein schwarzer Hauptcharakter. Da musste ich direkt denken an diesen Film. Ne?
Narnia? Ich muss sofort...
Nein! Mit Martin Lawrence. Der heißt auf Englisch Black Knight oder zu Deutsch Ritter Jamal, eine schwarze Komödie. Erinnerst du dich?
Um Gottes Willen, den habe ich sogar gesehen. Ja. Das war so ein typischer Pro7 20:15 Film, den habe ich gesehen damals. Um Gottes Willen.
So ungefähr ist das Setup und auch so ein bisschen, das kam am Anfang auch in den User-Stimmen dazu wieder, ist es so ein bisschen ein komischer Bruch, weil sie halt so ein bisschen ein tougher Charakter ist, mit einer entsprechenden Sprache, die relativ hart bricht mit dieser Fantasy-Welt. Das ist ein Stilmittel, das dem Spiel auch nicht sonderlich gut tut auf Dauer, weil sie es echt erschöpft. Und spielerisch ist das eigentlich eher so eine Art Superheldenspiel, weil sie jede Menge magische Fähigkeiten hat, weil eines der Fundamente dieses Spiels, der sogenannte magische Parcours oder Flow wird das genannt ist, wo man eben die Kreistaste gedrückt hält und Frey hüpft und gleitet und klettert und springt ganz behende durch die großen Spielwelten und sie ballert mit allerlei Zaubersprüchen um sich. Also man könnte das spielerisch eher so an sowas wie Infamous verorten oder so andere Superheldenspiele oder auch dieses Prototype, was Activision rausgebracht hat mit in zwei Teilen. Das kommt dem spielerisch recht nahe. Oder eben auch Spider-Man. Bloß, dass sie eben keine Spinnennetze versprüht.
Wir können ja mal kurz bei der Protagonistin bleiben. Ja. Da ist ja eigentlich ganz cool. Vor 15 Jahren oder so ist mir auf dem Herweg quasi zum Mikrofon, ist mir das nochmal aufgefallen. Vor 15 Jahren wäre dieses Spiel Forspoken alleine deswegen schon besprechungswürdig gewesen, weil in der Hauptrolle eine schwarze Figur zu sehen ist und zu spielen ist. Mittlerweile ist das nichts Großes Besonderes mehr. Was ja eigentlich schon mal was Tolles ist, wenn man mal das so vor dem Hintergrund sieht, wie sich diese Branche entwickelt hat. Ich habe gelesen, dass diese Figur, und ich habe selber nicht reingespielt, ich habe nur gelesen davon in Kritiken, dass diese Figur auf so eine unangenehme Weise hin und her springt zwischen Klischees. Hier ist sie mal so typisch New York Sassy, so lässt sich nichts sagen, hat immer so einen Spruch auf den Lippen und immer, auch in den schlimmsten Situationen, kann sie immer noch so den Mundwinkel so ein bisschen schief hochziehen. Und dann aber wird das Ganze offenbar immer noch so unterbrochen von Momenten, in denen eine offenbar dramatische Hintergrundgeschichte erzählt wird, versucht wird, dieser Figur mehr Dimension als nur diesen Humor zu geben und dann wieder zurück zu Sassy. Also, was ich in den Kritiken las, war so ein, dieser Charakter bemüht sich um Tiefe, aber bekommt eigentlich gar nicht genug Platz in diesem Spiel dafür. Ist das auch dein Eindruck gewesen?
Ja, so ein bisschen. Es ist verdammt wenig Story für die Spielzeit von etwa 20 Stunden. Wir haben wirklich, es passt auf ein DIN A4-Blatt, was letztendlich an Plot, an Handlung in diesem Spiel passiert. Und ihr Charakter ist auch ein bisschen unglücklich gewählt. Ne? Als Schwarze ist sie natürlich auch gleich Kleinkriminelle. Aber das ist als es ist prinzipiell nicht böse gemeint, allzu klischeehaft. Es ist eine interessant weibliche Story. Das ist mir aufgefallen, ohne mich zu stören. Ich will das nicht als Vorwurf nennen, sondern eben auch als etwas, was offensichtlich während der Entwicklungsarbeiten in den Vordergrund gerückt wurde. Das vielleicht eine der Säulen war, eine der Ideen. Es sind auch relativ bekannte Autoren hier an diesem Spiel beteiligt. Gary Ritter hat Welt- und Lore-Konzepte gemacht. Der ist ehemaliger Chefredakteur von PC Gamer, der hat Drehbücher geschrieben, der hat die Story von Rogue One, diesem Star Wars Film, mitgeschaffen, der hat für Gears of War und Duke Nukem Forever geschrieben, der hat für diverse Spiele consultet und auch Bücher geschrieben. Amy Hennig hat das Story-Konzept mitentworfen, die Superstar-Game-Autorin mit Soul Reaver ist sie groß geworden, hier Legacy of Kain und die Uncharted-Reihe, die hat sie ganz groß gemacht und die hat einige Jahre bei EA verschwendet, um für Visceral dieses Star Wars-Projekt zu machen, wo es irgendwie nur einen Trailer gab und dann wurde das nach einigen Jahren abserviert. Und sie hat sozusagen irgendwie das grobe Konzept der Story entworfen, geschrieben haben das dann aber, und da bin ich so ein bisschen, denen bin ich böse, Alison Reimer und Todd Stashwick. Alison ist eine Autorin für allerlei TV-Serien, bis jetzt keine Videospiel-Credits. Und Todd Stashwick ist eher ein Schauspieler und Autor, der spielt vor allen Dingen in TV-Serien allerlei Nebenrollen. Und der war mit Henning zusammen an diesem Star-Wars-Projekt dran. Und die haben es letztendlich geschrieben und das sind keine Autoren. Und man merkt im Spiel an, dass es das Konzept ganz okay ist. Die grobe Rahmenhandlung, das, was man irgendwie auf ein DIN A4 Zettel schreibt, als die grobe Plot-Rahmenhandlung, das ist vollkommen okay. Das reißt keine Bäume aus. Ich werde im Spoilerteil auch noch die Twists des Spiels erklären, weil ich da einfach Lust drauf habe und ich bin der Meinung, das ist etwas, da nehme ich niemandem was weg, denn das wird nicht so viele Spieler haben, das Spiel. Und wer das nicht will, kann ja immer darauf verzichten. Und diese Prämissen sind ganz gut. Die Tatsache, dass zum Beispiel das, unsere Frey, ein hochbegabtes Waisenkind in New York, wir lernen sie kennen, in der Weihnachtszeit direkt vorm Gericht, wo sie ihre letzte Chance bekommt von der Richterin, ja, aber bereits auf dem Heimweg holt die Vergangenheit sie ein, in Form von einer Frauengang auch. Und sehr dramatisch geht das dann auch an dem, ihre vermeintliche Flucht in eine bessere Zukunft, die sie sich geplant hat, geht am selben Abend noch schief und sie ist dann eigentlich schon fast vorm Suizid, als sie dann ein magisches Armband findet und das verbindet sich mit ihr und kurz nachher wird sie dann auch in dieser Fantasy-Welt von Ethia entführt und dann gibt's dann so ein ganz klassisches, so ein Klischee, so ein Buddy-Comedy-Klischee, aus vielen Kopffilmen bekannt und auch aus vielen Spielen als Plot-Vehikel, nämlich dieses ungleiche Paar. Sie, die New Yorkerin, mit so ein bisschen der Gossenfresse und so ein bisschen Sassiness, ganz genau. Und eben diese sprechende Armband, das ihr magische Fähigkeiten gibt. Das hat keinen Namen, sie nennt es immer noch Cuff, also Armband. Es will Vembrace genannt werden. Da streiten sie sich immer so ein bisschen. Und dieses Armband, getragen, gesprochen mit einer Männerstimme, die eine dominante Männerrolle im Spiel, erinnert sehr stark an Grimoire White aus Nier. Weiß nicht, ob du das gespielt hast, da gibt's so ein fliegendes Buch, das mit der extremen, overacteten, getragenen und geschwülstigen Sprache spricht. Cuff oder das Armband kommt hier aber nicht so gut ran. Ist auch so ein bisschen distanziert, ist so ein bisschen hochnäsig und das ist definitiv ein Bruch zwischen den beiden, aber es entwickelt sich nie wirklich eine Chemie. Das liegt auch daran, dass am Anfang betreibt dieses Armband ein bisschen Exposition, erklärt, wo Frey jetzt hier hingekommen ist, erklärt die verschiedenen Reiche und die Magie, die da vorherrscht und dass in diesem Fantasy-Reich Eth ja fast alles vom sogenannten Break oder zu Deutsch dem Bruch befallen ist, einer Verseuchung, die aus Menschen und aus den Tieren Monster macht, die das Leben unmöglich macht und dann eben auch als interessantes Plot-Vehikel dafür sorgt, dass die Open-World-Spiele Areale komplett uninteressant und tot sind, nur gefüllt mit Ubisoft-Formel Aufgaben und mit Monstern und sonst exakt nichts. Und danach kommt halt dieses Banter, lockere einander so ein bisschen sich was erzählen und so ein paar Gags machen. Sie erzählt immer wieder Dinge, die er nicht verstehen kann, weil es popkulturelle Anspielungen sind und er weiß nicht, was es ist und haha, das ist der Gag und es passiert nichts mehr. Es wird keinerlei Plot vorangetrieben zwischen den beiden. Irgendwas, eine Beziehung zwischen den beiden entwickelt sich auch nicht und dadurch nervt das auf Dauer ein bisschen. Dieser Fremdkörper, diese etwas plumpen Monologe und Dialoge, die am Anfang des Spiels echt so ein bisschen komisch sind, das nutzt sich ab, daran gewöhnt man sich, aber es gewinnt auch auf Dauer nichts. Das ist echt ein bisschen schade. Und dann ist so, die relativ schnell landet dann unsere Heldin dann auch in der letzten Stadt, wo die Menschheit noch lebt, in Sipal. Und da steht sie auch erstmal vor Gericht, wird für eine Dämonin gehalten, entpuppt sich dann aber als die eine, die nicht von diesem Break beeinflusst wird und die dadurch hinausgehen kann in die Welt und versuchen, den Menschen von Sipal zu helfen. Und da gibt es vier ehemalige Herrscherinnen dieses Landes, die sogenannten Tantas, ein lustiger Name, ich habe sie im Kopf Tanten genannt, und die haben an und dazu mal dieses Reich in Harmonie und Wohlstand geführt, doch irgendwann griff eine Armee an und unter großen Kosten wurde dieser Angriff abgewehrt und danach haben sie sich verfeindet, wurden von dieser seltsamen Macht aus Gründen, die wir noch nicht wissen, korrumpiert und diese Tantas leben da draußen, arbeiten inzwischen gegen die Menschheit und wir glauben, dass wir sie besiegen müssen und so ist es unsere Aufgabe, vier dieser Tantas zu besiegen und dann hoffentlich dieses Problem zu beseitigen. Natürlich kommt das alles ein bisschen anders, aber dazu später mehr, vielleicht auch im Spoilerteil.
Um Gottes Willen. Also, mein Kopf dreht sich.
Ja, das war jetzt viel.
So viel. Also vielleicht noch mal zur Sicherheit. Ich frage noch mal zur Sicherheit nach. Du hattest ja ursprünglich noch gesagt, das ist ein Spiel, das relativ dünn seine Geschichte auf den 20 Stunden verteilt.
Ich habe die Geschichte jetzt erzählt.
Okay, krass. Und jetzt wollte ich nämlich nochmal fragen, so spielstrukturell, ist das dann so ähnlich wie die modernen Assassin's Creed Spiele? Und damit meine ich, in Spielstunde 1 wird ein Konflikt aufgemacht und der wird dann in 15 Stunden, sobald man diese entscheidende Mission gefunden hat, erst zu Kapitel 2 gebracht. Und in der Zwischenzeit macht man 1000 Dinge links und rechts. Ist das so eine Struktur oder wie verbringt man die Zeit zwischen diesen langgestreckten Stunden, wenn es dann wirklich mal wieder weitergeht?
Es ist ja gar nicht so lang, das Spiel. Das war kürzer, als ich es dachte. Die Struktur ist so, dass du halt in dieser Stadt Sipal ein bisschen Exposition hast, ein bisschen Nebencharaktere und so ein bisschen die Erklärung, warum du das hier alles tust. Das ist allerdings sehr holprig gemacht. Die Nebencharaktere sind nicht so gut geschrieben und nicht so gut gesprochen. Die Nebenmissionen sind relativ mühsam. Das ganze Spiel ist so ein bisschen hemdsärmelig zusammengestöpselt. Ne, wir haben es hier mit einem Next-Gen-Only-Spiel zu tun. Mhm. Ladezeiten sind super schnell. Das Schnellreisesystem, das in wenigen Sekunden bist du einmal quer über die ganze Map gereist. So schnell, dass sogar hier deine Spielfiguren das kommentieren. Oh, das ging ja magisch schnell. Aber jeder Dialog, jede Nebenmission, jede Interaktion mit der Spielwelt ist mit langen Schwarzblenden verbunden. Und dann ploppt ein Fenster auf. Vielleicht mit ein bisschen Text und dann geht das Fenster wieder weg und eine Schwarzblende kommt und dann geht's wieder weiter und es ist so zäh und die Dialoge sind nicht nur mäßig geschrieben, sondern auch langatmig mit vielen Sprechpausen und sind mit einer undynamischen Kamera uninteressant inszeniert. Es ist unglaublich zäh, in Zipal so rum zu interagieren, durch diese Stadt zu laufen, die auch ein bisschen Licht bietet, dazu später vielleicht mehr. Und dann geht's raus aus irgendwelchen Gründen, aus ein Red Herring führt dich da raus. Erst geht's da um einen Gelehrten, den man finden will oder dessen Vermächtnis man finden will, weil Freys ursprüngliche Ambition ist es natürlich, aus dieser Welt zu fliehen. Pfeif auf die anderen, ja, da muss sie noch als Charakter wachsen im Verlauf des Spiels und später dann eben etwa um eine dieser Tantas zu besiegen.
Um Gottes Willen.
Und dann geht's raus in diese Spielwelt und dann gibt's dann eben klassische Open-World-Kost, ohne Story großartig, sondern nur mit Aufgaben, mit ganz klassischen über Items auf der Weltkarte kommunizierten Aufgaben, Sammelaufgaben, ne, es gibt diese klassischen Türme, die andere Icons in der Spielwelt eröffnen, man muss nicht hochklettern, aber die gibt's, es gibt einfach nur irgendwelche Schreine, die Powers geben, also ihre Stat-Werte verbessern. Es gibt kleine Dungeons, die sie betreten kann, um Items zu bekommen und so weiter und so fort. Und natürlich ist die Spielwelt voller Crafting-Materialien.
Okay, um Gottes Willen. Alles klar. Okay, jetzt habe ich eine Vorstellung, wie diese Geschichte, in welcher Dichte sie da in dieser Welt eigentlich präsent ist. Nochmal ganz kurz zu der Figur zurück, weil da hattest du auch nochmal vorhin was angerissen oder können wir das direkt mal hier abwickeln. Die Sache mit dem Humor, das scheint ja so ein für sie wichtiges Merkmal zu sein. Also, dass sie in diesem Bantering sich befindet mit diesem Begleiter und dass sie auch das Geschehen so kommentiert, was um sie herum passiert. Ist es so peinlich, wie das Internet sagt? Also, wer es nicht mitbekommen hat, der gingen ja wirklich einige Tage lang, ich würde noch nicht mal Wochen sagen, es war zumindest Tage. In meiner Wahrnehmung, genau, es war so sehr punktuell, aber alles war voll für ein paar Tage, Clips von irgendwelchen Szenen aus dem Spiel, in denen offen mein Humor bemüht würde, der so ein bisschen die modernen Kids, also ich würde sagen, cringy ist, ein bisschen fremdschämig. Und ich sah übrigens auch Clips, von denen sich herausstellte, dass sie im Nachhinein manipuliert wurden, das waren gar nicht Originalclips, sondern sie wurden synchronisiert von irgendwelchen Leuten, die sich drüber lustig gemacht haben. Also Vorsicht, was man im Internet so sieht. Aber die Essenz war trotzdem die gleiche. Der Humor in dem Spiel, laut einiger Kommentatoren zumindest, ist so ein bisschen daneben. Auch da meine Frage, stimmt das? Erfahrungsgemäß ist ja Humor in Spielen immer so ein bisschen, ui, meistens nix, manchmal aber richtig gut.
Naja, er ist gut gemeint, er zündet halt oft nicht.
Ja.
Und es nutzt sich ab. Ja, haha, ich habe hier die popkulturelle Anspielung oder hör, ich finde das alles ein bisschen weird und wack, was hier passiert. Das ist einfach, weil unser Armband, ja, Kaff, ist ein schlechter, der reagiert nicht gut. Ja, du brauchst ja irgendwie jemanden, der diesen Humor abfedert, der drauf reagiert und der reagiert hat auf seiner näselnden, stolzen, etwas abwesend wirkenden Art. Nicht wirklich gut, das ist kein guter Sidekick. Und der Rest der Welt so leblos ist und auch so ein bisschen abstrakt gehalten und so das ist ein riesiges Problem. Das Spiel betreibt kein gutes Worldbuilding. Ich habe überhaupt kein Gefühl für diese Gesellschaft. Sämtliche Zusatzlore landet in irgendwelchen Textbildschirmen, die in einem Menü landen, dass die auch nicht gut leserlich sind und auch wieder mit diesen Schwarzblenden verbunden sind. Das Spiel ist so oft zäh in der Bedienung und in seinem Flow, ja, wo du anderswo irgendwie ein Item aufnimmst, das dir irgendwie einen Lore-Eintrag gibt oder irgendwie eine Nebenmission abschließt, kannst du in anderen Spielen weiterlaufen. Dieses Spiel bremst dich immer wieder aus, weswegen du auch frustriert bist und nicht allzu motiviert, das alles durchzulesen. Und die Spielwelt wird dir in Textboxen erklärt, wo du vielleicht pro Textbox, wenn du mal irgendwo einen Lore-Gegenstand findest, vielleicht einen Halbsatz neue Infos erhältst. Und das ist auch alles nicht so sonderlich interessant. Und da diese Spielwelt so tot ist und selbst Zipal irgendwie wirkt wie so eine Bühnenkulisse, überhaupt nicht logisch, sondern einfach irgendwie relativ abstrakt und willkürlich zusammengestellt. Das ist, du fühlst dich da niemals richtig zu Hause. Und dann hast du nur diese Figur, die halt ohne ein wirkliches Publikum und ohne irgendwo zu sein, wo es für dich als Spieler Sinn ergibt, halt diese ganzen One-Liner loslässt und so ein bisschen ihre Rolle erfüllt, ja, als der Fish out of water. Das ist nicht sonderlich spannend. Am Anfang ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wie gesagt, ich finde, dann gewöhnt man sich dran. Aber es passiert eben auch so wenig mit ihr. Sie macht das halt ständig, ohne dass sonderlich viel Charakterentwicklung passiert. Und tatsächlich, wie du es vorhin angesprochen hast in anderen Reviews, ich habe es keiner anderen gelesen, ich wollte mich da nicht irgendwie in meiner Meinungsbildung beeinflussen lassen. Da gibt es dann Szenen, wo du schon stundenlang Monster besiegt hast und plötzlich gibt es diese Nervenzusammenbruchszene, wo es ja alles zu viel wird. Die endet nach 2 Minuten und du haust weiter stundenlang Monster platt. Und dieser Bruch, diese korrumpierende Energie, die verwandelt ja auch Menschen in so eine Art Zombies. Und die zerstörst du auch. Das ist teilweise richtig gut. Da gibt's riesige Horden von so um die 100 oder mehr von denen. Da kannst du die ganzen AOE-Zauber auspacken. Das ist befriedigend. Und in der Mitte des Spiels eine Cutscene, wo sie dann wirklich, oh, das sind doch alles Menschen, die kann ich doch jetzt nicht töten. Was? What?
Also zu den Spielmechaniken, da habe ich auch deine Fragen. Noch eine letzte Frage zu der Figur, um sie vielleicht abzuschließen. Ja. Und auch einhergehend mit der Geschichte. Hast du denn den Eindruck, jetzt wo du alles gesehen hast, das Spiel will irgendwas erzählen, was über diese Fantasy-Weltunterhaltung hinausgeht? Also gibt es irgendwie noch ein Bemühen, wo zum Beispiel wieder aufgegriffen wird, dass sie eben eine schwarze Frau ist, dass sie begonnen hat, ihre Geschichte in diesem Spiel als Kleinkriminelle? Hast du das Gefühl, hier wird versucht, irgendeine Aussage?
Ja, okay. Es gibt dieses Element, dass es mit ihrer Hautfarbe, würde ich sagen, nicht, aber mit ihrer Herkunft, ne? Sie ist ein Kind der Straße, sie hat Härte gelernt, sie lässt nicht andere an sich ran, ja, sie ist unempathisch, sie verfolgt nur ihre eigenen Ziele und natürlich in der Heldenreise gibt es den Moment, wo das dann ganz, ganz hart zum Bruch kommt, wo sie sagt, nein, ich scheiß auf euch alle, ich entfliehe dem Ganzen hier, ich will diese Verantwortung nicht, ich bin nicht euer Held, um dann natürlich gegen Ende hin zu erkennen, ja, ich bin's und ich vertraue mal auf andere und ich lasse es zu, Freundschaften zu schließen. Es ist ziemlich vorhersehbar und ein bisschen plump, aber das zumindest passiert.
Simba, das geweihte Land braucht dich, kehr zurück. Exakt diese Geschichte, sehr gut. Ja.
Und es ist wirklich, also auch der Twist, den es am Ende des Spiels gibt, den siehst du auch meilenweit kommen und so ist es einfach insgesamt eine relativ bekannte Geschichte, die da erzählt wird und halt einfach viel zu wenig und relativ uninteressant und mit nichts drumherum. Ich habe den Eindruck, dieses Spiel besteht aus ganz vielen gut gemeinten Ideen, aus ganz vielen Sachen, die auf einem so einem Pitch-Dokument richtig gut wirken, aber sie schweben alle so im Leeren, ohne dass sie mit irgendwas Sinnstiftendem verbunden werden. Das Spiel besteht aus lauter Einzelteilen, die nicht zusammenpassen. Und das ist ganz, ganz seltsam. Ich habe selten so was Seltsames gespielt.
Dann können wir von hier aus ja jetzt mal so ein bisschen noch mal durch die Spielwelt laufen. Du hast sie ja schon eigentlich ziemlich stark umrissen, also stark im Sinne von ausführlich, aber die Spielwelt selbst scheint jetzt nicht besonders überzeugend zu sein. Du hattest gemeint, sie sei steril, da gibt's wenig Zusammenhängendes, du fühltest sie auch nicht eingeladen, sie irgendwie frei Nase zu erkunden. Aber was mich da noch interessiert, was du noch nicht angesprochen hast, es ist ja eine Fantasy-Welt. Wie originell ist denn die Fantasy in dieser Welt? Also siehst du hier Dinge, die du noch nie gesehen hast, oder ist das wieder so Versatzstücke aus, okay, das ist das Mittelalter mit schwebenden Backstein, da ist der Typ, der aussieht wie ein chinesischer Kaiser, weil er so Kleidung trägt. Was für eine Fantasy ist das?
Also wir haben hier eher das grobe Genre mittelalterliche Architektur vor uns.
Ach geil, ja, sehr gut. Ja.
Aber es gibt so ein paar Sachen. Zum einen dieser Break, diese seltsame Energie, dieses Gift oder was auch immer das ist, das kristallisiert. Das heißt, du hast sehr viele Elemente von Kristallen oder kristallinen Strukturen in den Levels. Ist aber leider sehr, sehr, sehr wieder repetitiv. Du hast zwar verschiedene Biome wie Wüstenlandschaft oder eben begrünte Landschaft oder giftiger Sumpf, aber es ist alles relativ same. Das ist in anderes Licht getaucht. Es gibt praktisch die orange, die grüne und die blaue Welt, aber es ist von der Architektur relativ identisch. Da stehen überall Ruinen rum oder Copy-Paste-Gebäude und ganz, ganz viele Klippen und Felsen und Flüsse und Abhänge, und es wird hinten raus ein bisschen interessanter, aber es ist relativ gleichförmig und deswegen sehr, sehr uninteressant. Und wenn du dann irgendwie in einer dieser Ruinen einen Lore-Gegenstand findest, dann ist es vielleicht ein Porträt, das einfach so in der Außenwelt eine Ruine an der Wand hängt und nicht beschädigt ist. Da, nee, Suspension of Disbelief vorbei. Interessant so von der Struktur, weil du eben dieses magische Parcours hast und diese ganzen Fähigkeiten, die auch im Spielverlauf immer weiter erweitert werden durch neue Fortbewegungsmöglichkeiten, sondern man denke an Grappling Hooks, man denke an irgendwelche Schwebe- und Fortbewegungsfähigkeiten, die es dir leichter machen, schnell von A nach B zu kommen, von oben nach unten, von unten nach oben. Dadurch ist sehr viel Vertikalität im Spiel. Diese Hauptstadt Tsipalis praktisch sozusagen in der Mitte und an der Spitze der Spielwelt, und von da aus geht's in alle Richtungen bergab. Du bist auf dem Weg zu deinen Zielen, zu diesen Tantas, immer sozusagen bergab unterwegs. Das ist irgendwie ganz eigentümlich. Das ist auch keine reine Open World, sondern das sind eher so eine Art Täler, die miteinander verbunden sind. So teilweise so serpentinenartig, immer wieder durch Mauern voneinander getrennt. Das sind also immer größere Spielbereiche, die aber immer wieder so durch Engpässe führen. Und das ist auf Dauer auch nicht sonderlich interessant. Aber das hat doch durchaus Licht in dieser Spielwelt, diese Stadt. Tsipal, die ist sehr weiß, die erinnert so ein bisschen an das, wie man sich Athen vielleicht vorgestellt hat, damals in der Zeit der griechischen Blütezeit, also viele Säulen, weiße Gebäude, aber eben auch vermischt mit modernen Elementen. Das ist total geil. Ich wünsche, sie hätten da mehr draus gemacht. Das ist etwas, was du in der Spielwelt praktisch gar nicht mehr siehst, in diesen offenen Spielwelt, da wirkt das alles so gewöhnlich, aber die Architektur in diesen Cutscenes auch oder in der Stadt, die ist so altmodisch vermischt mit modernen Einflüssen. Das findest du auch in der Mode wieder. Das Kostümdesign in diesem Spiel ist stellenweise der absolute Hammer. Total expressionistisch, total fantasievoll. Das kannst du mit nichts vergleichen. Du hast da Sachen, die erinnern an alte Ritterrüstungen, aber dann hast du wieder so geometrisch, schon fast an Fraktale erinnernde Muster, die da wiederkehren, die irgendwie total modern wirken, auch in diesen Gebäuden. Na, da hast du einen viereckigen Turm, der ist einfach wie es hätte niemand genommen und ein paar Mal um die eigene Achse gedreht. Der ist so ein Twisty Tower. Das ist eigentlich moderne Architektur. Sowas habe ich mal, ich glaube, in Malmö in Schweden oder in Helsinki, weiß ich nicht mal, gesehen. Und das ist wieder total geil. Und stellenweise diese Tantas, was sie für Klamotten anhaben oder eben auch einige der NPCs in Tsipal, ist super geil und freaky und ungewohnt und frisch. Und ich habe den Eindruck, da ist richtig Energie reingeflossen und da sind Talente am Werk gewesen. Es kann halt überhaupt nicht wirken, weil das so selten vorkommt, dass dann diese Elemente wie Fremdkörper wirken. Und das ist so schade, weil da hat das Spiel mal ganz kurz einen eigenen Charakter und eigene Ideen. Aber die sind eben auch, ne, wie ich es beschrieben habe, so, die schweben im Nichts, die werden durch nichts verbunden, die erzeugen kein kohärentes Ganzes. Schade drum. Aber dafür, wirklich fürs Kostümdesign und auch für einige Architekturideen bekommen die ein ganz dickes Lob.
Wie ist denn nochmal dieses eine, das fällt mir natürlich jetzt wieder nicht ein, dieses Souls-artig, was ich hier auch gewertschätzt habe, das während der Französischen Revolution spielt, von Spider, glaube ich.
Oh je.
Das war genau so, das Spiel insgesamt war echt so, aber das Kostümdesign, wow. Und deswegen weiß ich auch, das reicht mir nicht, um mir Forspoken zu kaufen. Aber es ist schön zu wissen. Es ist schön zu wissen.
Es kommt auch viel zu selten vor. Und letztendlich hast du halt ein Spiel, das echt unbefriedigend ist. Du hast keine interessanten Nebencharaktere, keine interessanten Nebenaufgaben. Und eigentlich hast du die Ubisoft-Formel in Reinform.
Okay.
Und das geht. Ich hatte keinen Spaß dabei. Das hat mich durchaus unterhalten und es hat mich beschäftigt, weil auch die Gameplay-Grundlage, das Gameplay-Fundament ganz ordentlich funktioniert. Es ist ein bisschen überfrachtet, es ist ein bisschen schwülstig, es ist ein bisschen untererklärt. Aber wenn man einmal reinkommt, ist das ganz ordentlich. Es spielt sich stellenweise eher wie ein Shooter oder halt wie so ein Superheldenspiel als wie ein Rollenspiel. Ist auch anders als Final Fantasy 15. Es ist mit ganz vielen akrobatischen Moves, springst du da durch die Gegend, du kannst auf Gegner aufschalten und dann mit den Schultertasten aktive Zauber wirken. Das ist eigentlich ein ungewöhnliches System. So, man hat ja so ein paar Standard-Tastenbelegungen drauf, ne? Das God of War, so Viereck, 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 Dreieck, oder die klassische Call of Duty-Steuerung mit den Schultertasten. Das hier ist was ganz Eigenes, was man lernen und begreifen muss. Und das funktioniert irgendwann ganz gut. Mit der rechten Schultertaste, mit R2, machst du dann eben deine Zauber. Wenn du kurz drauf drückst, gibt's einfach, am Anfang hast du nur den lilanen Zauber. Das ist alles, was mit Steinen zu tun hast. Dann wirfst du sozusagen einen magischen Stein. Und wenn du das mehrmals gemacht hast, gibt's vielleicht auch noch irgendwie ein etwa eine Endcombo, aber du kannst diese Taste auch gedrückt halten und je nachdem, welchen Zauber du dann ausgerüstet hast, machst du was anderes. Dann kannst du zum Beispiel ein Schild erzeugen, was, wenn du die Taste loslässt, wie eine Schrotflinte von sich gestoßen wird. Du kannst mit einem anderen Zauber einen beständigen, wie ein Maschinengewehrartigen Strom an Steinen erzeugen. Oder du lässt langsam einen Stein immer größer werden vor dir in der Hand, der dann praktisch als AOE-Projektil in der Spielwelt explodiert und Gegner durch die Gegend schleudert. Hast also innerhalb von einem Zauber praktisch drei verschiedene Waffen und dazu noch ganz viele Support-Zauber mit der linken Schultertaste. Das ist ein erstaunlich flexibles und kreatives Rüstzeug für dich als so eine Art Superheld und Action-Charakter, um da allerlei Gegner platt zu machen. Das ist unterhält und es wächst auch ständig an und du upgradest es und schaltest neue Sachen frei. Das ist nett, das funktioniert. Ist aber auch irgendwie jetzt nichts, was das Spiel bis zum Schluss trägt oder was es irgendwie ein Grund wäre, sich das trotz der anderen Nachteile anzuschauen.
Wow, es klingt umfangreich, ist es auch überfordernd, weil es klingt nach vielen Elementen, die man kombinieren kann, neu zusammenbringen kann. Wie sieht's denn da aus?
Naja, es ist halt leider nicht allzu schwierig.
Ja.
Deswegen war ich selten in dem Spiel wirklich gefordert, das volle Spektrum des Kampfsystems auszuloten und mir beizubringen. Letztendlich ist es egal, welchen Angriff du wählst am Anfang des Spiels oder ob du alle Support-Zauber auch wirklich benutzt. Die haben alle so einen Cooldown und wenn du fleißig bist, wechselst du immer zwischen denen durch, so dass du das ganze Spektrum nutzt, ne, von Gegner erblinden lassen bis irgendwie eine Mine erzeugen und irgendwie einen kleinen Geschützturm. Ist natürlich eine Pflanze, die mit Steinen schießt und sowas. Das ist irgendwie, also, das ist aber angenehm, witzig und andersartig und es geht schon. Ein großes Problem ist auch da das Pacing. Mhm. Du hast in den ersten, ich glaube 8-9 Spielstunden hat es gedauert, bis ich die erste Tanta erledigt habe und meine zweite Zauberkraft freigeschaltet habe. Die rote Magie, die ist dann feuerbasiert mit allerlei Feuerzaubern.
Könntest du dir die aussuchen? Entschuldigung, könntest du dir die aussuchen? Okay, das ist linear quasi dann gewesen.
Das ist linear.
Okay. Mhm.
Genau, da habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich hier nach 8 Stunden Spielzeit den zweiten Zauber freigeschaltet. Es gibt noch ein paar Tantas zu erledigen, also wird es ja noch mindestens 16 Stunden dauern, wenn nicht sogar länger. Aber nee, das Spiel war in unter 20 Stunden durchgespielt. Du bekommst dann irgendwann den dritten und den vierten Zauber und danach das Spiel vorbei. Du kriegst praktisch das gesamte Rüstzeug kurz vorm Ende in die Hand gedrückt und hast überhaupt gar keine Zeit, dich mit diesen neuen Zauberkräften zu beschäftigen. Und dann gibt's auch noch so wirklich Story-Momente, wo du von einem Ort an den anderen reist. Ringsum wirst du dann mit Erfahrungspunkten zugeschissen. Die liegen auch in der Spielwelt rum. Das ist so, zum einen ist, motiviert dich das, durch die Gegend zu laufen. Überall leuchtende Flecken in der Spielwelt, die du siehst. Du läufst drüber und kriegst dann einen Mana. Das sind sozusagen deine Skillpunkte, mit denen du Zauber aufwertest. Das kostet halt 20 bis 150 von diesen Mana-Punkten einen Zauberspruch freizuschalten oder ein Upgrade für den Zauberspruch freizuschalten und so liegen deine Skillpunkte in der Spielwelt verteilt, was dich motiviert ein bisschen, ne, gewisse Routen zu laufen, die hängen auch oft wie in einer Perlenkette an irgendwelchen Graten oder Brücken entlang oder irgendwo, wo du auch akrobatisch langlaufen kannst. Es ist ganz okay für die Spielerführung, aber dann gibt's den Moment, wo du von einer Expositionsszene zur anderen, ne, irgendwelche, ne, Phantom-Recordings von vergangenen Ereignissen mit Voice-Over, wo dir ganz schnell alles erzählt wird, was wichtig ist für das kommende Finale des Spiels, wird dir erzählt und ringsrum liegen Berge von diesen Skillpunkten, von diesen Mana-Punkten. Da hat man dann auch gemerkt, okay, jetzt ging ihnen die Zeit aus und das Budget, jetzt müssen sie den Sack zuziehen. Und das funktioniert sowas von gar nicht. Das hat mich so rausgehauen. Ne? Du schaltest irgendwie das volle Spektrum deiner Heldin frei, deiner Superhelden, aber es ist nicht mehr nötig, weil das Spiel endet jetzt. Und jetzt kriegst du noch ganz schnell einen Haufen voller Skillpunkte, damit du in diesen neu freigeschalteten Skillbäumen noch ein bisschen was unlockst, bevor es zum Bosskampf geht und Ende. Natürlich, nachher gibt's dieses, ne, man kann dann weiterspielen und die restlichen Neben- und Sammel- und Fleißaufgaben erledigen, aber ich frag mich, wozu? Wozu?
Triffst du denn eigentlich in dieser Spielwelt Figuren, für die es sich dann vielleicht doch lohnen würde, diesen ganzen Weg links und rechts entlang der Hauptlinie entlang zu laufen? Also gibt es zum Beispiel so Quests oder Aufträge, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Die Quests, die Nebenaufgaben waren ganz, ganz furchtbar.
Ach krass.
Also die sind oft Fleißarbeit, so wirklich mühsames durch die Gegend laufen in der Stadt, wo du auch deinen magischen Parcours nicht benutzen kannst, wodurch du dich so langsam und unfähig fühlst. Das ist krass. Du hast einen Spieler, der viele, viele Stunden diese Freiheit genießt und auch wirklich, das ist was Kreatives. Das macht das Spiel relativ einzigartig, die Art und Weise, wie du dich da durch die Gegend bewegst. Springend, schwebend, gleitend, immer wieder den Bodenkontakt haltend, aber eigentlich mehr in der Luft als auf dem Boden. Und dann geht's in die Stadt, wo auch sehr, sehr viel, wo du auch teilweise gezwungen bist, jetzt Zeit zu verbringen, weil jetzt ist Zeit für Nebenaufgaben, jetzt ist Zeit für Exposition und du tappst einfach nur langsam durch die Gegend und es fühlt sich frustrierend und zäh an und immer wieder Schwarzblenden und immer wieder wird die Kamera resettet und manchmal gibt's sogar Orte, wo du nicht mal sprinten kannst aus Storygründen oder was weiß ich. Furchtbar, fühlt sich doof an und alle Nebenaufgaben, die ich probiert habe, waren entweder trivial oder die haben mir vielleicht ein neues Item gebracht oder sowas, aber sie haben keine tollen Charaktere. Es gibt vor allem auch wieder weibliche Nebencharaktere, ein paar männliche, aber die sind relativ schwach gezeichnet und es ist einfach völlig uninteressant. Und ich habe dann auch irgendwann auf diese Nebenaufgaben komplett verzichtet.
Ich muss wirklich sagen, auch wenn ich jetzt nochmal so zurückhöre, was du mir alles erzählt hast, mein Eindruck hat sich nicht verändert, dass das ein ziemlich egales Spiel ist, oder? Also es ist so völlig, man könnte noch nicht mal Durchschnitt sagen, weil das falsch wäre, es ist egal irgendwie.
Es ist egal, genau, es ist in mancherlei Hinsicht überdurchschnittlich. Wenn ich jetzt ans Kostümdesign, an manche Architektur-Beats denke, ich finde das eine total geile Leistung, was sie hier am Kampfsystem aufgebaut haben. Das ist ungewöhnlich. Sowas in der Art habe ich noch nie gespielt. Ich bin an Final Fantasy 15 zum Beispiel nicht rangekommen. Da habe ich ich habe 15 oder 10 Stunden Final Fantasy 15 gespielt. Ich habe bis zum Schluss das Kampfsystem einfach nicht geblickt. Es ist mir nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Hier ging das. Ich hatte das Gefühl, in Kontrolle zu sein. Es hat mir genügend Spektrum und Abwechslung gegeben. Es hat eine sehr nette Idee. Die ist auch so Ubisoft-formelmäßige Fleißarbeit, aber du hast auf so einer Art Skillbaum für jede Magiesorte, also 4 Skillbäume, allerlei Büppel, die du freischaltest. Ne? Hier ein neuer Zauber, da vielleicht ein Upgrade für meinen Zauber, hier ein neues Fortbewegungselement. Und jeden von diesen Büppel kannst du nochmal upgraden, indem du da eine Challenge absolvierst. Du kannst immer 3 Challenges gleichzeitig aktiviert haben. Und das ist dann eben sowas wie in einer Combo mal einen Ausweichmove machen, 20 Mal. Mhm. Oder über einen Gegner springen und ihn dann mit deinem Feuerschwert angreifen. Oder mit diesem Angriff den letzten Gegner in einer Gegnergruppe final töten und sowas. Und das ist nicht nett. Das wird oben eingeblendet im Bildschirmfenster. Du hast es immer so im Hinterkopf. Es zwingt dich dazu, das gesamte Spektrum zu benutzen. Es gibt dir ein gutes Gefühl, weil man upgradet seinen Charakter ja gerne. Aber da das Pacing so blöd ist, machst du das die Hälfte des Spiels mit deinem lilanen Einstiegszauber, so dass du da völlig OP bist mit der lila Zaubervariante, weswegen du dann im weiteren Spielverlauf vor allem immer noch den nimmst, weil der halt voll geupgradet ist, während du bei dem anderen ja noch gar nicht so viel freigeschaltet hast. Und das ist auch so ein bisschen komisch. Und dann sind wirklich die Open-World-Aufgaben so derart gleichförmig, ja. Es gibt, wie bei Zelda Breath of the Wild, so kleine unterirdische Labyrinthe, die bestehen aus immer denselben quadratischen Räumen, in denen Gegner sind, ja. Und dazwischen sind lineare, gerade Korridore, in denen nie etwas ist. Die einzige Abwechslung gibt's, dass manchmal von diesen quadratischen Räumen verschiedene Türen abzweigen, ja. Natürlich hast du immer so ein Wegweiser-Icon, das dir zeigt, wo es weitergeht. Aber wenn du eine andere Tür nimmst, dann liegen da Items. Das ist so unüberraschend. Und am Ende nach 2 Gegnergruppen gibt's einen Bossfight. Immer dasselbe. Der Boss sieht in der Regel aus wie eine umgerührter Teller Spaghetti. Also irgendwie rötlich, tentakelig, echt schwer zu erkennen. Das Gegnerdesign echt nicht sonderlich gut. Stellenweise mit coolen Kostümen und Rüstung, aber auch sehr schlecht zu erkennen. Auch kleinere Gegner oder Gegner, die in Cutscenes ganz cool aussehen, sehen in dieser Spielwelt einfach schlecht aus. Die sind schwer erkennbar. Die Kamera ist relativ weit weg. Die Umgebung ist auch so ein bisschen kleinteilig und detailliert, so mit Steinen und mit Gewächsen, Gras und sowas, dass du einfach ein sehr schlechtes Gespür dafür hast, was du da eigentlich platt machst. Ist echt nicht so doll. Und so ist es für dich Fleißarbeit. Das kann aber auch irgendwo beruhigend sein, es macht Spaß, es ist so kontrollierbar, das ist so, jetzt mache ich mal das, heute mache ich mal die 3 Hotspots, du siehst auch auf der Karte bei jedem dieser Icons, dieser Ubisoft-Formel-Icons, die da sind, hier guck mal, das ist eine Ruine, hier gibt's eine Gegnergruppe, da ist so ein Labyrinth, da wird auch immer gleich angezeigt, was kriegst du als Belohnung? Da musst du gar nicht erst gucken, das siehst du gleich von der Spielwelt, also von der Karte aus, was es da als Belohnung gibt, sodass du auch keinerlei Überraschungen erlebst. Das ist für eine gewisse Sorte Spieler, kann ich mir vorstellen, die ein bisschen auf dieses Gameplay stehen, die Bock auf diese Fortbewegung haben, die Bock haben, da alles freizuschalten, alles abzugraden, alles an Items und Kostümen und so freizuschalten. Für die ist das sicher geil. Aber ich empfand es einfach als unnötig und super uninteressant.
Kleine Detailfrage, Spiele dieser Art, da denke ich zum Beispiel an Assassin's Creed, die haben gerne noch so einen Store angelockt, wo du noch so, weißt du, so gegen eine Echtgeldwährung noch so Kostümchen kaufen kannst, aber vielleicht auch Items und so ein Kram. Gibt's das hier auch?
Oh, gute Frage, ich hatte nicht den Eindruck.
Okay, also dann, das ist schon vielsagend, weil normalerweise werden die ja relativ spürbar integriert. Dann heißt es also, oh, ich verkaufe dir ein kleines Schächtelchen, da sind drei mindestens hochwertige Items, kostet aber 4 €. Okay.
Es gibt ein DLC.
Ach was?
Ein Story-DLC.
Ach, da haben sie auf dem stärksten Teil aufgebaut. Okay, hast du den gespielt?
Nein, bin ich verrückt.
Okay. Okay, ist das, also okay, dann weißt du, dann bringt es wahrscheinlich auch nicht, dich zu fragen.
Es soll eine Prequel-Geschichte sein, aber ich habe nicht das geringste Interesse daran, das zu spielen.
Kriminalgeschichte auf den Straßen New Yorks dann, komplett anderer Ton, das wäre natürlich...
Ich nehme an, es ist ein Prequel, ein Prequel, das in dieser Fantasy-Welt spielt und so ein bisschen die Vorgeschichte mit diesen ganzen Tantas erzählt.
Na gut. Ich muss sagen, das sind alles Dinge, die ich wissen wollte und ich bin jetzt sehr glücklich. Wenn du magst, kannst du gerne hier nochmal, also hast du ja eigentlich gerade den Leuten sagen, was jetzt am Ende, mit was für ein Gefühl du jetzt rausgegangen bist, und dann können wir gerne noch im Spoiler-Teil nochmal über das Detail sprechen, wie die Geschichte abschließt.
Ja. Also es war super interessant, dieses schlechte Spiel zu spielen. Also ich habe auch andere schlechte Open-World-Spiele. Ich habe da irgendwie einen Fetisch fast. Das Ghostwire Tokyo beispielsweise. Mhm. Das war spielerisch ein bisschen besser. Und zwar ein kohärenteres Spiel. Aber das hat mich schlimmer betroffen, weil es einfach unglaublich repetitiv war. Und so vollgestopft mit den immer gleichen Sammelaufgaben. Das war interessanter, obwohl es unter dem Strich das schlechtere Spiel ist, die Art und Weise, wie es schlecht ist, war super spannend für mich. Also da rauszufinden, warum macht mir das keinen Spaß, das war sehr schön. Und auch ein bisschen zu hoffen, was passiert jetzt noch, so ein bisschen die Twists kommen zu sehen und zu gucken, wie sich das entwickelt, habe ich lange nicht mehr erlebt. Und wie ich schon gesagt habe, das ist so ein Spiel, das auf dem Papier, so als Pitch-Dokument super funktioniert. Du hast ein Autorenteam, das hat einen gewissen Ruhm und Ruf. Du hast eine moderne Engine, diese Luminous Engine, für Next Gen only, obwohl das meiner Meinung nach auch ein riesiger Irrweg für Square Enix ist. Es würde mich nicht wundern, wenn sie das Studium samt Engine irgendwie einstampfen, weil es sieht auch nicht sonderlich gut aus. Das hat, bevor es ein Patch gab, bei mir krass geruckelt. Im Grafikmodus war das unspielbar, im Performance-Modus ging es. Im Raytracing-Modus habe ich keinen Unterschied kennengelernt, gespielt auf PS5 übrigens. Es gab dann irgendwann ein Patch, danach lief es ein bisschen besser, aber die Performance ist jetzt nicht sonderlich gut, dafür, dass es halt PS5-only ist auf Konsole. Es sieht nicht sonderlich gut aus. Es ist echt abgefahren. Ein Cross-Generation-Titel wie God of War Ragnarok sieht dramatisch besser aus. Also es ist, ich weiß nicht, was da los ist. Die sind da, die haben das nicht gut hinbekommen. Und ich glaube, es ist echt, die sollten aufhören, diese Engine zu benutzen, von der es bis jetzt bloß 2 Spiele gab, Final Fantasy 15 und jetzt eben Forspoken. Diese Engine ist irgendwie seit 2012 in Arbeit. Das muss ein Millionengrab für Square Enix sein. Um Gottes Willen, hört auf damit. Ja. Aber was haben wir noch? Also wir haben eine progressive Story. Ne? Weibliche Hauptcharaktere, viele weibliche Nebencharaktere. Ne? Es geht auch ein Stück weit um sowas wie Mutterschaft und Fürsorge und sowas. Das ist so durchaus wohlmeint mit interessanten Ideen mittendrin. Aber die Ausführung. Und ich habe das Gefühl, da saßen auch Leute am Game Design oder an der Spitze dieses gesamten Projekts, die nicht wirklich ein Gefühl dafür hatten. Ich habe mal geguckt, die Direktoren und so, das ist ein Duo, die haben nicht gerade so die große Praxiserfahrung. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, der Direktor des Spiels sind Takeshi Aramaki, der ist Studioleiter von Luminous Productions, aber der war bis dato vornehmlich Programmierer und Techniker von Final Fantasy 13 und 15, also eher aus der Technik-Ecke. Und Takefumi Terada, der ist ebenfalls von Luminous Productions und war der Direktor von immerhin 2 Final Fantasy 15 DLCs und ansonsten hat er die Boss-Battle für Final Fantasy 15 gemacht. Das scheinen jetzt nicht so die Veteranen zu sein, die schon vorher bei anderen Spielprojekten Creative Director waren und Studioleiter. Da fehlt die weisende Hand, die irgendwie erkennt, dass hier bloß Einzelteile bestehen und dass es überhaupt nicht zu einem komfortablen und gut spielbaren Ganzen zusammengefügt wird. Und das Spiel leidet an so vielen Kleinigkeiten und ist in so vielen Details frustrierend und langatmig und langsam und plump und holprig und janky. Es ist echt bemerkenswert. Also die das QA-Testing hatte auch offensichtlich irgendwo versagt, weil das hätte man in vielerlei Hinsicht einfach so viel bequemer gestalten können. Allein wie man dieses Spiel bedient. Abgefahren.
Ja, also man könnte auch sagen, statt einmal 20 Stunden lang mittelmäßig egal Forspoken zu spielen, könnte man in derselben Zeit auch 4,5 Mal den fantastischen linearen Shooter Die Order 1886 spielen.
Das ist
das damals.
Ich weiß nicht.
Entschuldige, ich hab da heute nochmal drüber nachgedacht und irgendwie habe ich jetzt Lust bekommen.
Ja, das ist ganz komisch. Das Spiel ist, es hat zu wenig Story für seine Spielzeit, aber gleichzeitig hat es diese Pacing-Probleme, dass sich eben, dass es am Ende viel zu schnell geht. Das ist eigentlich auch irgendwie ein Widerspruch in sich. Und deswegen, das zeigt, wie verkorkst das gesamte Spieleprojekt ist. Und dem Spiel merkt man auch an, dass da unglaublich viel ausprobiert wurde und Kompromisse gemacht wurden und dass da ganz viel weggeworfen wurde und dass das sicherlich eine sehr tragische und dramatische Spieleproduktion gewesen sein muss. Das Endprodukt jedenfalls, ne? Ist es nicht. Das ist echt kein großer Wurf. Ich kann es nicht empfehlen. Es wird garantiert innerhalb von einem Jahr in irgendeinem Abo landen. Vielleicht sogar als dieser PS Plus Basic-Spiele werden. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie das alte PS Plus jetzt heißt. Das ist um Gottes Willen nicht sein Eintrittspreis wert. Es ist eine interessante Betrachtung. Es hat durchaus irgendwie Ich habe es gerne gespielt, aber ich hatte keinen Spaß. Aber es war eben
ist ja auch masochistisch fast schon.
Es war ein bisschen masochistisch, aber es war durchaus interessant. Und auf diese hirnlose, jetzt noch ein Objective und jetzt noch das Objective, einfach wissen, was man kriegt und das Spiel, das Gameplay gemeistert haben und einfach nur so ein bisschen grinden und ein bisschen upgraden, ganz okay. Und ich habe noch mal ein bisschen was aufgeschrieben, aber diese, ne, zum Beispiel die Crafting-Items, ne, das Spiel ist voller Crafting-Items, die liegen überall rum. Und keins davon sagt mir was, ja. Wir haben Bumbershoot, Fervid Bloom, Leaden Bloom, Lambent Bloom, Welken Bloom, Lucid Bloom, Led Garland, Welken Garland und so weiter. Das sagt dir nichts. Du machst eine Ruhe auf und du kriegst einen dieser Worte genannt, ja, Shore Violet oder Tal Esther oder Fervid Cluster.
Okay.
Und du denkst dir,
ich glaube, wir haben es verstanden.
What the fuck? Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Wofür brauche ich das eigentlich? Gott, wie abstoßend das ist. Wie kann man sowas designen? Ich reg mich schon wieder auf.
Okay. Ja, jetzt
Moment.
War dir die Kraft noch, du musst ja noch mal aus dem System den Spoiler rauskriegen. Also
Ja.
Oder?
Ja, wir machen genau. Ich sage jetzt mal hier, das ist jetzt einfach nur keine Empfehlung für Forspoken zur großen Überraschung. Ich kann aber auch verstehen, ich meine, es gab durchaus Reviews im 80er-Bereich für dieses Spiel. Ich nehme das den Leuten nicht übel. Man kann sich da zu Hause fühlen. Man kann diese Sorte Spieler sein, der gerne 100% der das gerne in seinem Pacing macht. Das reicht. Mir reicht's nicht, um Gottes Willen. Ich habe so viel Besseres gespielt. Deswegen gibt's von mir oder eigentlich für alle, für euch alle keine Empfehlung. Und seid mir aber auch nicht böse, wenn ihr es besser findet als ich. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich hoffe, ich habe die jetzt einigermaßen erklärt. Und wer jetzt wirklich den Spoiler nicht wissen will, der kann jetzt die Sendung beenden. Ihr werdet ihn eh kommen sehen, wenn ihr es spielt. Denn, und jetzt kommt der Spoiler. Dom?
Ich bin so gespannt.
Wir sammeln ja so im Verlauf der, wir kämpfen gegen diese Tantas und die haben auch alle so ein Armband, ne? Und wenn die das Armband verlieren, nachdem sie sie besiegt haben, dann nehmen wir das auf und wir werden dadurch stärker, kriegen neue Zauber und als wir das letzte Armband,
das ist ja die Origin Story von Wolfgang Petri, ne?
Ja, so ein bisschen, ja, sehr gut. Ja? Und als wir das letzte Armband aufnehmen, dann sagt unser Armband so, jetzt ist aber Schluss hier und entpuppt sich als der Bösewicht. Ne? Da haben sie den Oberbösewicht in diese Armbänder eingesperrt, ja, und haben versucht, dieses Böse zu beherrschen, aber es hat sie korrumpiert, deswegen sind die Tantas wahnsinnig geworden und wir haben die ganze Zeit mit dem Oberbösewicht, mit dem Endboss kommuniziert. So.
Also ich muss sagen, gar nicht so schlecht, also, oder?
Ich fand ihn okay. In dem Moment siehst du ihn aber auch schon kommen. Da gibt's ein bisschen Foreshadowing. Und natürlich ist unsere Frey, das Findelkind, ne, aus Aethia. Es ist die Tochter einer der Tantas. Die wurde bloß in die reale Welt geschickt, um sie zu schützen. Um sie vor dem Bösen zu schützen. Aber das Böse ist ihr hinterhergefolgt. Deswegen ist sie auch eigentlich eine Tochter Aethias. Und ihre Mutter lebt noch in kurz. Und das ist alles ein bisschen. Aber das passiert alles wirklich in den letzten 3 Stunden des Spiels. Und das ist dann ganz nett. Also hinten raus, zumindest storymäßig, auch wenn das ganz plump erzählt wird, ist da passiert wenigstens noch was. Aber das hat's auch nicht rausreißen können. Aber da sieht man auch ein bisschen, dass das als so eine kleine Plotstruktur, ist etwas, mit dem Amy Hennig ja vom Firmament heruntersteigt und das Square Enix beehrt, dann natürlich greenlightet man das und natürlich sagen die Sony Executives genau das Spiel, was wir exklusiv für unsere PS5 brauchen. Und das kann man auch so gut verkaufen, ne? Dieser Ursprungstrailer für Project Athia, der sah gut aus. Da hast du noch nicht gesehen, dass diese Einzelteile nicht zusammenpassen. Das greenlightet dann auch Sony und gibt vielleicht auch ordentlich Marketingkohle oder sowas her oder macht irgendwie einen Sonderdeal. Ich meine, irgendwas kriegt ja Square Enix dafür, dass sie es PS5 exklusiv machen. Also das war in der Produktion, glaube ich, lange ein Blender, aber jetzt wissen wir es. Es hat einfach keine Beine, die das wirklich tragen. So, und ich weiß nicht, ich habe mich jetzt leer gekotzt. Es war ein schönes Gefühl. Jetzt fühle ich mich wieder leicht und befreit.
Ja, also, ich bin froh, das Asia-Buffet frühzeitig verlassen zu haben, um mir das anzuhören. Nee, aber ich nehme ja auf jeden Fall mit, die Gewissenheit, Quatsch, die Sicherheit, dass ich hier wirklich keinen großen Titel offenbar verpasst habe.
Nee.
Deine Geschichte hat mir gereicht. Ich weiß in Zukunft ein bisschen mehr, worum es geht, wenn Leute von diesem Spiel reden. Andererseits, wer wird in Zukunft von diesem Spiel reden? Deswegen vielen Dank dir, Sebastian.
Ja, damit, das könnte auch durchaus möglich, dass das letzte Wort ist, was zu Forspoken in diesem Projekt verloren wird. Oder in Deutschland, wer weiß. Kannst du dir vorstellen, dass jemand ins Spielegeschäft geht und sagt, einmal Forspoken bitte?
Dann rütteln die Wände.
Ja, höchstens, ne? Ja, höchstens, dass ein GameStop-Mitarbeiter sagt, nein, Forspoken nehmen wir nicht als Gebrauchsspiel.
Vor allem, seit wann geht man denn in Läden und sagt, einmal bitte dieses Spiel? Man holt sich das doch aus dem Dings raus. Das ist, okay, alles klar. Gut, also.
Dom, ich war lang nicht mehr im Geschäft.
Ich war lang nicht mehr draußen. Okay. Gut, also, erlöse uns. Sag den Leuten tschüss.
Ach Leute, ihr habt euch jetzt angehört, wie es mir mit Forspoken ging. Danke, dass ihr euch das gegeben habt und danke, dass ihr unser Projekt unterstützt und uns die Gelegenheit gibt, einfach mal zu spielen, worauf wir Bock haben, zu spielen, was wir für interessant halten. Und in dem Fall wollte ich mir diesen Slow-Mo-Autounfall namens Forspoken mal anschauen. Okay, das ist ein bisschen zu drastisch gesagt, aber ich hatte Bock drauf, ich hab's gemacht und ich hoffe, ihr fandet diese Ausführung interessant und lehrreich. Und ich danke euch, dass ihr euch's angehört habt. Ich danke euch, dass ihr unser Projekt unterstützt und wir hören uns bald in einem anderen Podcast wieder und auch da würde ich mich freuen, wenn ihr reinhört. Vielen Dank und bei Gesprächsbedarf forum.gamespodcast.de wisst ihr Bescheid und bis bald.